Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zur neuen Episode, zur neuen Folge vom Schwerterschmieden-Podcast. Ich bin heute wieder mit dem alten Kollegen Benno hier. Was geht, Benno?
Was geht? Wie geht's dir, Fabi?
Mir geht's einigermaßen gut. Wochenende war etwas turbulent, würde ich sagen. Gab aber viel Sport zum Gucken. Wie war dein Wochenende, Benno?
Relativ entspannt. Nichts Besonderes gemacht. Auch viel Fußball geguckt eigentlich. Ich glaube, jetzt langsam kommen wir wieder alle dahin, dass wir Bock haben auf jeden möglichen Fußball. Also bei mir ist es so, die Sommerpause war irgendwie dann doch länger als gedacht und ich nehme dann irgendwie jetzt gerade so alles mit, was geht. Zum Beispiel gestern Abend habe ich noch Barcelona geguckt, so ein bisschen nebenbei. Das war auch ganz, ganz geil. Das hätte ich sonst letzte Saison, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, so krass ist es bei mir noch nicht, aber ich merke auf jeden Fall auch, wie ich mein Wochenende anders organisiere, anders strukturiere. Seitdem Bundesliga wieder läuft, seitdem Fußball wieder läuft, gab jetzt am Samstag ein kleines Kampfsport-Special so bei mir, ne? War ja Boxen, Schwergewichtskampf, UFC war auch noch, also beides richtig gute Kämpfe gewesen. Gab ein riesen Upset, wo der Underdog gewonnen hat, also ja, okay. Ich würde schon sagen Top 5 Upsets, was so die Geschichte da angeht. Hat aber auf jeden Fall Bock gemacht, ne? Aber dementsprechend war die Nacht auch ziemlich kurz, weil es kommt ja immer nachts, leider Gottes. Da war ich noch am Geburtstag. Ja, also ich war viel unterwegs, habe aber auch versucht, alles mitzunehmen und habe das auch zum Glück geschafft. Du hast ja Boxen nicht verfolgt, ne?
Nee, bei Boxen bin ich komplett raus. Also so Boxen und UFC generell, Kampfsport ist nicht so meins.
Ja, UFC ist ja schon was Spezielles, ne? Aber ich würde behaupten, in Deutschland ist ja Boxen schon so, wenn was Großes kommt, dann gucken sich das ja viele mal aus dem Affekt an, so, weißt du?
Ja, nee, ist bei mir, ich habe es gar nicht mitbekommen, tatsächlich, so richtig.
Achso, okay. Nee, der Rest der Jungs hat das ja im Discord zusammengeguckt. Ich habe es auswärts verfolgt. Aber gut, gab auch Fußball am Wochenende. Schalke hat gespielt, auswärts in Wolfsburg. 0-0 ist das Ganze ausgegangen. Du wolltest ja eigentlich hinfahren, bist ja doch nicht da gewesen. Bereust du es im Nachhinein oder denkst du dir, ja gut, hätte ich mir auch sparen können deswegen?
Also nee, also ich bereue es jetzt nicht. Klar, ich glaube, ich habe mir eigentlich vorgenommen, so einige Auswärtsfahrten einfach mitzumachen, dieses Jahr mehr als sonst generell im Stadion zu sein. Und das wäre jetzt von mir gute 2 Stunden weg gewesen, es wäre noch machbar, aber ja, es ist dann schon nach Wolfsburg, jetzt auch durch das Spiel, ich bin jetzt nicht ich traue dem Ganzen jetzt nicht hinterher, dass ich keine Karten bekommen habe und ja, ich hab's vom Fernseher verfolgt und ich glaube, im Stadion hätte ich das mit den Elfer-Szenen, wo wir ja gleich noch sprechen werden, mitbekommen. Ich glaube, dann hätte ich auch 1-2 Lebensjahre verloren.
Ja, gab ja auch viel Probleme, ne, bei der Anreise mal wieder, also ja. Wolfsburg scheint ein schwieriges Pflaster zu werden, also ist mir jetzt in der Vergangenheit nicht so aufgefallen, aber haben jetzt 2 Heimspiele gehabt, 1 gegen Bremen, 1 gegen Schalke und bei beiden Spielen gab es da durchaus Schwierigkeiten bei der Anreise der Gästefans. Hab da jetzt nicht alles mitbekommen, aber da gab es auf jeden Fall wieder, so wie ich das mitbekommen habe, wieder ein paar überzogene Maßnahmen. Hast du da noch ein bisschen mehr mitbekommen?
Nee, ich habe es auch nur so mitbekommen, dass irgendwie die Zuganreise wohl komplette Katastrophe war. Und auch da in Wolfsburg, also dass sie da irgendwie viel draus gemacht haben, die Polizei und so, obwohl ja zwischen Wolfsburg und Schalke besteht ja eigentlich gar nichts, also da ist ja keine Rivalität oder sonst irgendwas. Aber ja, das ist bei Wolfsburg ja irgendwie jetzt schon öfter mal gewesen. Es war doch auch am ersten Spieltag mit Werder, da war doch auch, dass die Werder-Ultras irgendwie da nicht mitgekommen sind, weil die Polizei so streng war und hast du nicht gesehen.
Genau.
Ja, irgendwie, weiß ich nicht, was da in Wolfsburg los ist.
Ich glaube, also jetzt auch spontan würde ich sagen, außer vielleicht Braunschweig und vielleicht noch Hannover, fällt mir auch kein Verein ein, wo ein Risikospiel in Wolfsburg angebracht ist. Aber naja, gut, das ist eine andere Diskussion. Kommen wir zum Spiel. Wir sind mit einer Veränderung reingestartet im Vergleich zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danny Latzer ist wieder in die Startelf gerückt. Wer ist nochmal auf die Bank gegangen? Hilf mir kurz auf die Sprünge.
Mohr, Magen-Darm.
Ah, genau. Mohr ist kurzfristig ausgefallen, hat es auch gar nicht in Kader gepackt. Ich glaube, wir sind auch mit einem Mann weniger angereist. Ne? Muss sehr kurzfristig gewesen sein, die Geschichte.
Das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber stimmt, es ist keiner irgendwie nachgerückt. Nur Aydin ist für Matriciani in den Kader gerückt.
Genau. Dementsprechend auch mit einer, ja, ich würde behaupten, ähnlichen Ausrichtung reingestartet, wobei Kraus definitiv offensiver gespielt hat als in seinen ersten beiden Partien. Aber sonst das übliche Terodde von Anfang an, Bülter von Anfang an, Salazar wieder. Kral mit Latzer dann eben die Doppel-Sechs gebildet. Latzer, sag ich schon, Kraus so ein bisschen die Achterrolle für mich eingenommen. Also war jetzt kein klassischer Zehner, aber war schon offensiver zu finden. Und Viererkette eben unverändert mit Aoyan, Yoshida, Chao und Cedric Brunner. Und Alex Schwolo im Tor. Ich würde vielleicht ein bisschen vorweggreifen, der definitiv, würde ich behaupten, von allen Schalker Spielern das beste Spiel gemacht hat. Also Schwolo fand ich, hat definitiv den Punkt am Ende festgehalten.
Ja, also ganz, ganz sicher. Der hat da ein paar gute Paraden bei gehabt. Das waren jetzt alles keine Weltklasse-Paraden, aber es waren schon starke Paraden, die uns auf jeden Fall den Punkt gesichert haben. Und das tut dem mit Sicherheit auch ganz gut. Und auch dem Umfeld, dass da jetzt ein bisschen Ruhe in diese Personalie einkehrt. Wobei ich sagen muss, also bei der Strafenbeherrschung war es teilweise immer noch so, dass ich ja so ein paar Unsicherheiten gesehen habe, aber auf der Linie war das wieder. War das sehr souverän und hat uns da, wie gesagt, auf jeden Fall den Punkt festgehalten. Von unserer Mannschaft war auf jeden Fall der am meisten rausgestochen hat. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es noch Bülter, nach vorne zumindest, der dann noch viel versucht hat. Und generell im Spiel Chao fand ich noch gut. Und Kral war von den Statistiken ja auch, glaube ich, mit der Beste bei uns.
Ja, ich fand insgesamt vom Team her war es mal wieder eine zumindest mal okaye Leistung. Ja, ich glaube, eine Leistung, mit der man gegen Wolfsburg irgendwo auch leben konnte. Aber nichtsdestotrotz gab es so zwei, drei Dinge, die mich dann gestört haben. Ich glaube, Latze hat sich relativ früh die Gelbe abgeholt.
Ja, vierte Minute.
Weiß ich nicht, also wenn du eine gelbe Karte schon so früh gerade in so einer zentralen Rolle wie im Mittelfeld hast, dann auch sogar eher ein bisschen defensiver ausgerichtet. Tut dir das, glaube ich, für den Rest des Spiels extrem weh. Hat ja auch noch lange mitgemacht. Also wurde ja, glaube ich, zur Halbzeit erst ausgewechselt für Flo Flick. Dementsprechend mussten wir in der Halbzeit auch ein bisschen vorsichtiger agieren. Aber das hat Kral eigentlich ja ganz gut ausgeglichen, kann man eigentlich sagen. Generell das ganze Spiel, also ich bin hier gerade noch auf Kicker unterwegs nebenbei, hat Note 4,0 gekriegt. Viel Stückwerk im ersten Stuhlgang, würde ich schon sagen, im ersten Durchgang nach der Pause geprägt von Wolfsburg Angriffsbemühungen, kann man eigentlich so stehen lassen. Also ich fand, im ersten Durchgang gab es wirklich extrem wenig ja, zu gucken, highlight-technisch.
Ja, erste Halbzeit ist ja gefühlt nichts Richtiges passiert. Also da war dann die Elvers, also man hat gemerkt, dass Wolfsburg ein bisschen ja uns als Gegner zurechtlegen will, hatte ich das Gefühl. Also dass sie uns ein bisschen laufen lassen wollten und wir haben wieder unser Pressing durchgezogen. Nicht so intensiv wie gegen Gladbach, fand ich. Aber schon, du merkst halt unsere Herangehensweise in dieser Saison, das ist halt sehr laufintensiv, sehr Pressing, sehr hohes Pressing. Was uns dann halt auch wieder im Verlaufe des Spiels gezeigt hat, dass wir dann die Kräfte auch eben dadurch nachlassen. Und ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit ist nichts Großartiges passiert. Da war die Elfer-Szene kurz vor Halbzeitpfiff schon das, was eben herausgestochen hat. Ich glaube auch so das, was in dem Spiel am meisten im Kopf geblieben ist, diese zwei verschossenen Elfer von Terodde.
Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz für dich, Elfmeter, ja oder nein?
Ja, hundertprozentig. Also, dass er das vielleicht im ersten Moment nicht sieht, ist okay, dass er den da voll den unterm Fuß tritt, der, wie heißt der, Van de Feen von Wolfsburg. Aber ganz, ganz klarer Elfer. Also der hat ja überhaupt nicht den Ball gespielt, den Otterodde. Ist natürlich unglücklich, weil er zum Ball geht, der Wolfsburger, aber ist nun mal einfach ein Foul und dementsprechend auch Elfmeter.
Ja, sehe ich genauso, ist aber auch, muss man einfach sagen, auch klug gemacht von Simon, ne? Also ich glaube, der weiß schon ganz genau, was er da macht, hat den da gut rausgeholt. Ja, die beiden Elfmeter muss man ja am Ende sagen, wurde ja wiederholt, der erste. Extrem frustrierend. Also ich, ganz kurz von Anfang an, hättest du Terodde schießen lassen oder hättest du Bülter machen lassen?
Nee, ich hätte Terodde schießen lassen. Terodde, also der hat jetzt letzte Saison bei uns zwei Elfer, glaube ich, gemacht. Und der ist ja auch sonst eigentlich dieser Druck, den stört das ja, glaube ich, nicht. Und nur weil Bülter, also letzte Woche hätte ja Terodde auch geschossen, wäre er noch im Spiel gewesen. Und Terodde ist unser Schütze Nummer 1 und dann finde ich es voll in Ordnung, dass der auch geschossen hat. Und auch seine Erklärung, dass er den zweiten auch an sich genommen, dass er den zweiten auch geschossen hat. fand ich dann auch irgendwo nachvollziehbar, dass er sagt, ich bin hier 34, ich bin hier ja, Verantwortung, ein Spieler mit Verantwortung und will dann nicht einfach zeigen, hier, ich habe den ersten jetzt zur Chance, jetzt mach du mal. Finde ich irgendwo eine gute Herangehensweise.
Ja, sehe ich genauso. Also ist ja auch irgendwo der Leitwolf des Teams. Ja, für viele auch die Figur der Mannschaft, insbesondere des Aufstiegs. Deswegen für mich absolut nachvollziehbar gewesen. Elver waren natürlich beide, ja, beide irgendwo schwach. Ich sag mal so, am Ende diskutierst du nicht, wenn der Torwart in die andere Ecke springt, das ist auch klar. Aber so sieht es natürlich extrem blöd aus. Und weiß Simon ja auch selber, dass er das auf jeden Fall, Elfmeter ist ja ein sicheres Tor, das weiß
vor
er
allem,
am besten.
Vor allem, weil es zweimal exakt, eigentlich, es war eigentlich eine Kopie, weil es war wirklich eigentlich genau derselbe Elfer. Und wenn du den ersten schon so schießt, dann darfst du den zweiten nicht nochmal so schießen. Also das darf eigentlich nicht passieren, vor allem in so einem Spiel, wo du so eine Chance eigentlich nutzen musst. Auch noch so kurz vor der Halbzeit.
Ja, kann man nicht viel, also ich finde es immer ein bisschen blöd, über solche Situationen zu diskutieren, weil am Ende des Tages wissen alle Parteien, was falsch gelaufen ist. Und was nächstes Mal besser laufen muss. Ich habe so ein bisschen Sorge gehabt im ersten Affekt, ob Simon das vielleicht noch krasser belastet, weil dieser ganze Mediendruck, der jetzt auch ja, dadurch auch noch mal befeuert wurde, hier Kante-Rotte Bundesliga und die ganzen Spieltags-Highlights oder zumindest mal von der Partie sind ja von der Überschrift geprägt. Ist ja auch irgendwo klar, war ja mehr oder weniger die interessanteste Szene des Spiels. Dachte ich, boah, bitte lass ihn jetzt nicht komplett da unter dem Druck zusammenbrechen. Aber ich glaube, wenn einer drüber stehen kann, mit so viel Erfahrung in seiner Karriere, so vielen Auf und Abs, ich glaube, dann ist es Simon. Und ich glaube, der kriegt auch gut Support aus der Mannschaft, vom ganzen Verein, auch von den eigenen Fans. Deswegen versuche ich da die Sorge eher gering zu halten. Wie siehst du das so? Glaubst du, das kann einen Effekt haben? Oder?
Ja, also es kann schon dich ein bisschen auch aus der Bahn werfen, das glaube ich schon. Also, ich sag mal, wenn er jetzt die nächsten 3-4 Spiele nicht trifft und vielleicht noch irgendwie wieder einige Chancen vergibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er leider wieder in so ein Loch fällt. Aber ich glaube, der hat so einen Support von, was du sagst, vom ganzen Verein, Trainer, vertraut ihm. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt nächste Woche auf der Bank sitzen wird, weil da finde ich insgesamt trotzdem ein solides Spiel gemacht hat. Ist für mich auch ein bisschen besser nach im Pressing, passt er besser rein, auch von der Spielintelligenz, obwohl nicht Spielintelligenz, sondern eher so von der Technik her ist er für mich auch vor Polter. Und Polter hat sich ja jetzt auch nicht gezeigt bisher, deswegen würde er das Vertrauen erstmal weitergeschenkt bekommen. Das hat er auch verdient nach der letzten Saison vor allem. Und der hat seinen Stellenwert bei uns und der wird da, wie gesagt, vom ganzen Verein Unterstützung bekommen, von den Fans Unterstützung bekommen. Die stehen alle hinter ihm und ich glaube, wenn er dann vielleicht sein erstes Tor macht, dann könnte das auch so ein Brustlöser sein.
Ja, die Hoffnung habe ich definitiv auch. Und wie gesagt, ich sehe einfach sein Alter, seine Erfahrung, auch eben durch das erste Jahr, was er bei uns jetzt hatte in der zweiten Liga, was er ja komplett abgerissen hat, ja, bin ich da mal hoffnungsvoll, dass er sich da nicht allzu krass runterkriegen lässt. Hat ja auch danach ein ziemlich, ich habe es jetzt nicht in voller Länge gesehen, aber auf dem ersten Eindruck ein souveränes Interview, einen souveränen Gastauftritt beim Sportschild noch hingelegt. Also wirkte da jetzt nicht so, als hätte ihn das krass runtergezogen.
Ja, ich habe das gesehen. Ich habe das komplett gesehen, den Auftritt im Sportstudio. Also erstmal kann man sagen, dass Terodde, man merkt dem an, dass der sich in so einer Rolle nicht so wohl fühlt. Also der ist, glaube ich, nicht so gern im Vordergrund in Interviews und so. Zumindest nicht so ewig. Der wirkt irgendwie sehr angespannt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eben aufgrund dessen kommt, dass der mit dem Spiel, mit den verschossenen Elfern. Man hat den schon angemerkt, dass der daran ein bisschen zu knabbern hat. Aber ich glaube, der weiß selber, was er falsch gemacht hat und der ist jetzt 34, der hat jetzt 15 Jahre Profi-Erfahrung oder so und der wird sich davon erholen. Das glaube ich schon.
Dann haken wir die Szene ab und kommen zum, ja, mehr oder weniger nächsten Highlight, zum vermeintlichen 1:0 für Wolfsburg nach der Halbzeit. Ich glaube, um die 60. müsste es gewesen sein.
Ja, 60., 70. so, ja.
Ja, ein Tor von Gilles Avogui nach einem Freistoß von Arnold müsste es gewesen sein. Ja, kommt lang geschlagen und Gilles Avogui kann da noch den Fuß hinhalten. Ja, ich dachte, jetzt haben wir das typische Wolfsburg-Auswärtsspiel auch hinter uns, wo Wolfsburg dann mit 1-2-0 gewinnt nach einem 10-Spiel. Ist dann aber nicht so passiert. Videobeweis hat sich eingeschaltet und ja, war eigentlich ein ziemlich Ja, konnte man auf jeden Fall als deutliches Abseits werten. Also war jetzt keine Millimeterentscheidung.
Nee, also war zu Recht auf jeden Fall. Wir hatten ein bisschen Glück auf jeden Fall insgesamt im Spiel mit den Elfern, der wiederholt wurde, was auch richtig ist aus meiner Sicht.
Ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass der wiederholt wurde, der erste. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die könnte öfters fallen, wahrscheinlich viel öfter. Ich glaube, die wenigsten Schiedsrichter trauen sich das zu machen.
Ja, aber also das war ja so klar, wie der da mit beiden Beinen vor der Linie stand. Casillas hat sich da ein bisschen drüber aufgeregt nach dem Spiel. Der meinte, ich habe irgendwie nichts anders gemacht als sonst, aber ja, es ist nun mal so einfach. Ist die Regel, nur dann haben wir halt den zweiten auch wieder versemmelt. Und wobei er da aus meiner Sicht auch ein bisschen vorstand, aber das haben wir dann auch nicht verdient, den nochmal wiederholt zu bekommen. Was ich sagen wollte mit der Absichtsentscheidung, wir hatten da auf jeden Fall das Glück ein bisschen auf unserer Seite, weil das war echt in so einer Phase, wo Wolfsburg komplett Druck gemacht hat und weil wir uns gemerkt hat, dass wir uns die Kräfte jetzt langsam wieder nachlassen. Das war, wie gesagt, so 70. rum. Und das war auf jeden Fall ganz gut, dass das Tor zurückgenommen wurde, weil das so ein kleiner Dämpfer da wieder für Wolfsburg war, die ja auch nicht gut in die Saison gekommen sind jetzt. Und deswegen, ich glaube, danach kam nicht mehr so viel, obwohl doch diese eine Chance am Baku, ne?
Ja. So ein kleiner Scherenschlag war das, glaube ich.
Genau.
Scherenschuss.
Den Schwolo auch wieder ganz gut pariert hat, ging auch auf den Mann. Aber ja, das war wieder eine fette Chance. Baku stand da ja komplett alleine. Ja, aber dann haben wir, also wir hatten jetzt, ich habe mal die Highlights so nochmal geguckt im Sportstudio. Und man hat bei uns auch gemerkt, also die haben bei uns keine einzige Szene nach vorne reingespielt, auch den Elfer, ne? Also wir hatten aus dem Spiel heraus fast kaum eine Torchance. Ich glaube, da gab es nur eine von Polter, die ja jetzt aber auch nichts Großartiges war.
Nee. Nee, ist schon richtig, was du sagst. Also Wolfsburg war definitiv die bestimmende Mannschaft, gerade in der zweiten Halbzeit. Insbesondere die letzte halbe Stunde war eine richtig große Druckphase. Also normalerweise, wenn du den Elfmeter jetzt mal ausklammerst, wie du sagst, war die einzige Szene, wo wir vorne dran waren, dann muss das eigentlich ein Heimsieg für Wolfsburg sein unter den Umständen. Nehme ich den Punkt gerne mit, beziehungsweise ich glaube auch vorher hätte ich einen Punkt unterschrieben in Wolfsburg. Ich finde, man hat auch gemerkt im Vergleich zu Gladbach vor allem, dass Wolfsburg, muss jetzt aufpassen, wie ich es ausdrücke, aber dass Wolfsburg auf jeden Fall noch einen Schritt weiter als Gladbach ist von der Qualität her, fand ich. Also die wussten schon deutlich mehr mit ihrem Ballbesitz anzufangen, als es Gladbach wusste gegen uns.
Ja, also Gladbach ist eher so Tempo-Fußball, glaube ich, dass sie ihren Fans richtig was bieten wollen. Und Wolfsburg ist also, die wissen, was sie für eine Qualität haben, was du sagst, und wollen das dann, was ich auch gesagt habe, so ein bisschen sich den Gegner zurechtlegen. Und dann hast du ja auch gesehen, in der zweiten Halbzeit so eine komplette Druckphase von 20, 30 Minuten. Normalerweise nutzt ihn dann auch eine Chance und gewinnt das Spiel. Und dann ist halt eben dieser Qualitätsunterschied bemerkbar, wäre dieser Qualitätsunterschied bemerkbar gewesen. Aber ist jetzt nicht so gekommen. Ich bin mir mit dem Punkt zufrieden. Wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen aus den nächsten drei Spielen, also Wolfsburg, Union Stuttgart, 4 Punkte holen. Jetzt haben wir schon mal einen und ja, wenn wir gegen Union oder Stuttgart gewinnen, dann sind wir, finde ich, sehr gut im Soll. Klar ist jetzt ein bisschen blöd mit den Elfern gelaufen, aber insgesamt, was du sagst, vor dem Spiel hätte ich auf jeden Fall auch einen Punkt da unterschrieben.
Ja, vor allem, also es sind jetzt erst 3 Spieltage rum, aber ich finde, man kann trotzdem schon ein gewisses Bild aus der Tabelle kristallisieren. Also die Mannschaften, die unten kämpfen werden, die sind auch aktuell unter den letzten 10. Also Augsburg 3 Punkte, Schalke 2 Punkte, Stuttgart 2 Punkte, Hertha 1 Punkt, Bochum 0 Punkte. Die anderen Mannschaften hier, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, die werden sich da, denke ich, noch rausboxen. Dafür ist die Qualität einfach zu stark. Aber jetzt muss ich kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Teams, die ich gerade genannt habe, die werden auf jeden Fall bis zum Ende da um die letzten, ja, 3 Plätze fighten, beziehungsweise vielmehr über diesen letzten 3 Plätzen zu stehen.
Ja, also hättest du mir gesagt, dass wir am dritten Spieltag 2 Punkte vor Leverkusen und punktgleich mit Leipzig sind, ich glaube, das hätten wir alle unterschrieben.
Ja, gut, man kann, also so kann man sich natürlich immer zurechtlegen. Lass uns noch einen kurzen Blick auf die Statistik werfen. Du hast ja schon angedeutet, wir sind nicht zu vielen Chancen gekommen. Dafür hat uns Wolfsburg umso mehr, ja, um den Rasen ackern lassen, um die knapp 4 Kilometer mehr gelaufen, und Ballbesitz auch nur bei 28%. Ein Bild, was sich ein bisschen spiegelt mittlerweile. Also nach den ersten 3 Spielen sieht man auf jeden Fall, der Ansatz wiederholt sich, was ja auch, naja, mehr oder weniger vorhersehbar war. Passsicherheit war gar nicht da bei uns. Also wir haben nur eine Passquote von 64% gehabt. Das ist
sehr, sehr schlecht. 64% ist schon echt, das ist sehr hart. Also ich finde, alles unter 70 ist sehr schlecht.
Ja, das ist schon extrem weit unten. Zweikämpfe haben wir ein paar mehr gewonnen. War auf jeden Fall ein zähes Spiel. Also im Normalfall gewinnt Wolfsburg das und muss man jetzt abhaken und irgendwie seine Schlüsse draus ziehen. Treffen jetzt nächste Woche auf Union zu Hause. Kein einfacher Gegner, ich glaube, das kann man sagen.
7 Punkte aus den ersten 3 Spielen, ne?
Ja.
Und gegen Leipzig gewonnen.
Also ich sag mal so, zu Hause ist für Schalke sowieso mehr drin als auswärts. Da kann ein Spiel immer eine Eigendynamik haben. Ich habe gegen Gladbach auch nicht mit einem Punkt gerechnet, muss ich zugeben. Gegen Wolfsburg ehrlich gesagt tief im Innern auch nicht. Deswegen gehe ich da ganz neutral ran. Und ich glaube, gegen Union sind wir noch ungeschlagen in der Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kann gut sein, ja.
Selbst in der Abstiegssaison haben wir 2-mal einen Unentschieden geholt.
Ja, stimmt.
Ja, dementsprechend spricht ja auch nichts dagegen, das so fortzuführen. Und ich meine, drei Unentschieden hintereinander, klar, irgendwann brauchst du den Sieg, aber ich glaube, auch gegen Union kannst du mit einem Punkt zufrieden sein, wenn es dazu kommen sollte.
Kommt ja auch immer ein bisschen auf den Spielverlauf an, ne?
Ja,
also total. Ich glaube, gegen Gladbach war das einfach komplett geil, weil dieser Spielverlauf, das hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Sieg und dieser Auftrieb einfach. Gegen Wolfsburg war jetzt vielleicht eben, wie gesagt, vor dem Spiel hätten es alle unterschrieben, jetzt nach dem Spiel mit dem Elfer ist ein bisschen ernüchternd vielleicht sogar, wenn man das im Hinterkopf behält, aber wenn man da ein paar Tage später vielleicht mal nachdenkt, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und jetzt kommt es einfach drauf an, wie wir gegen Union spielen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Ballbesitz mal im eigenen Stadion. Aber wie gesagt, was ich wirklich gut finde, ist, dass wir, wenn wir den Ball haben, wirklich auch nach vorne spielen wollen. Aber das kann eben, dieses hohe Tempo kann eben, was wir auch gesehen haben jetzt in den letzten Partien, irgendwann echt auf die Kräfte gehen. Ich habe nur jetzt gegen Wolfsburg diese Szene vor Augen, wo wir irgendwie in der 85. da 3 Spiele am Boden liegen haben mit Krämpfen und hast du nicht gesehen. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen an der Kondition noch arbeiten, beziehungsweise gucken, welche Wege man wirklich gehen muss und welche man vielleicht vermeiden kann.
Ja, hast jetzt mehrere Punkte angeschnitten. Das mit der Fitness stimmt auf jeden Fall. Das ist ziemlich offensichtlich. Ist aber auch eine Sache natürlich, die du als Aufsteiger mitbringen musst. Also ich glaube, da muss auch jeder Spieler an sein Maximum gehen. Aber langfristig musst du da natürlich Lösungen finden. Sei es jetzt über Ergebnisverwaltung, wenn du eben mal in deinen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 60 Minuten Druckphase, dass du da mal 1 oder 2 Tore machst, dass du dann auch die Führung verteidigen kannst und den Ball laufen lassen kannst. Entweder du machst es so oder du hast genug Rotation im Kader, Qualität im Kader. Das ist bei uns dann eher schwierig, da jetzt nochmal nachzulegen auf dem Transfermarkt. Oder eben du versuchst nochmal an der Kondition generell was zu schrauben. Aber ich glaube, da weiß ich nicht, ob da noch so viel Prozente nach oben sind. Aber auf jeden Fall ein Thema, was man ansprechen muss. Jetzt hast du noch gerade was angesprochen, was ich auch ankommentieren wollte.
Wie man herangehen will gegen Union nächste Woche und so.
Genau. Union ist ja selber eine Mannschaft, die ja nicht gerade aus ihrem eigenen Ballbesitz kommt. Das ist ja auch eine konterstarke Mannschaft und versucht immer über Überraschungsmomente zu kommen. War jetzt gegen Leipzig ja auch nicht so, dass Union da die Druckphasen gemacht hat und Leipzig da ans eigene Tor gespielt hat. Also da bin ich auch gespannt, weil ich glaube, das könnte so ein Turnaround-Spiel sein vom Verlauf her, weil Gladbach und Wolfsburg beides Mannschaften sind, die uns mit dem Ball überlegen waren, beziehungsweise die den Ball an sich genommen haben, und Köln, ja, das Spiel konntest du für mein Empfinden nicht werten, beziehungsweise zumindest mal nicht 100% werten. Deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, ich bin im Stadion. Ich brauche noch eine Karte, aber es sieht aktuell ganz gut aus. Mal gucken.
Ja. Wollen wir noch?
Du bist,
ich würde noch ganz,
du bist auch da? Ganz kurz? Du
nee,
bist auch
ich bin nicht da. Ich bin nächstes Wochenende nicht da. Deswegen.
Okay.
Vielleicht kann ich die zweite Halbzeit oder so gucken, aber ich bin auf jeden Fall nicht im Stadion.
Okay.
Ich wollte noch eine Sache ansprechen, und zwar geht es um Malik Chau. Da wurde nochmal nach dem Spiel kommentiert, dass man hat das Gefühl, wenn was Richtiges reinkommt, angeboten, würde man ihn noch ziehen lassen. Würde ich ganz gern wissen, ab wann würdest du ihn ziehen lassen, und würdest du ihn auch nur ziehen lassen, wenn man einen sehr guten Ersatz findet? Weil ich finde, man hat jetzt in den letzten beiden Spielen gemerkt, dass Chau einfach unglaublich wichtig ist für unsere Defensive.
Also, ich glaube erstmal die Position, dass wenn was Richtiges reinkommt, man ihn abgeben würde, ich glaube, die hat sich gar nicht geändert. Also, ich glaube, die war von Anfang bis Ende der Transferphase so. Und ich glaube nicht, dass wir ihn gerade nach den Partien jetzt noch abgeben, weil er eine eigene Dynamik in die Innenverteidigung bringt. Also, wir haben vom Typ her ziemlich viele Verteidiger, die sich irgendwo ähneln und er hat da so eine eigene Komponente. Zieht auch immer so ein bisschen das Spiel in der Innenverteidigung an sich. Also, wenn du mir jetzt eine Zahl nennen würdest, ich glaube, mindestens zweistellig müsste die schon sein. Ich glaube, ab 10 Millionen wird man auf jeden Fall anfangen nachzudenken. Und dann sage ich mal, mit paar Boni, wenn das bis zu 15 steigen könnte, dann wird Schalke da auf jeden Fall sich Gedanken drum machen. Beziehungsweise, ich glaube, bei der Summe würden sie sogar eher direkt akzeptieren. Und ersatztechnisch, also ich würde schon versuchen, auf jeden Fall noch einen Spieler reinzuholen, 100%, aber. Ich müsste jetzt wissen, wie weit ein, zum Beispiel ein Leo Greimel ist, um zu wissen, brauchst du ihn jetzt wirklich für die erste Elf oder brauchst du den vielleicht, keine Ahnung, du schenkst dann Greimel dein Vertrauen oder so. Dafür weiß ich einfach nicht, wie weit der ist. Oder ein Cissé zum Beispiel, der kam ja jetzt in der Saison noch gar nicht überhaupt in den Kader, glaube ich. Hat aber in der Vorbereitung auf mich einen ganz guten Eindruck gemacht eigentlich. Deswegen, da fehlt mir so ein bisschen das Detailwissen, aber ich würde auf jeden Fall noch einen Spieler dazu holen, wenn auch nur leihweise, einfach damit du den
Ja.
Kader nicht noch weiter ausdünnst.
Ja, genau. Also ich fände es sehr riskant, weil wenn wir Chau abgeben, keinen Ersatz holen, hätten wir eine schlechtere Innenverteidigung als letzte Saison. Und das dürfen wir uns nicht erlauben. Deswegen, was du gesagt hast, irgendein Spieler leihen, vielleicht im Hintergrund ein bisschen Greibel und CC aufbauen. Jetzt halt nur unter der Voraussetzung, dass Chau wirklich noch geht und ein gutes Angebot reinkommt. Ich bin dabei, dir zweistellig sollte es schon sein. Dann würde ich das auf jeden Fall so machen. Also auf keinen Fall irgendwie Chau abgeben und dann ja mal gucken, ob wir noch irgendwen bekommen, sondern schon dann irgendwas in der Hinterhand auch haben. Weil ich glaube, da ist Schröder auch clever genug und auch Kramer, dass sie wissen, dass man ohne Chau oder ohne Chau-Ersatz nicht so konkurrenzfähig ist wie jetzt.
Auf jeden Fall. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal abgeben. Es sei denn, es kommt eben so ein Angebot rein. Aber ich glaube, dass klar, man weiß nie, was am Ende der Transferphase passiert. Da wollen viele Clubs nochmal alles geben, um den Kader, um jeden Preis zu verbessern bei irgendeiner Stellschraube. Aber ich glaube schon, dass der das Jahr jetzt auf jeden Fall noch bei uns bleibt. Da bin ich mittlerweile relativ sicher. Aber gut, mal gucken. Man weiß nie, was der Transfermarkt so ergibt.
Ja, den lässt das glaube ich auch kalt, Chau. Also ich glaube, den interessiert das nicht so sehr. Der kann sich voll und ganz auf Schalke konzentrieren, ohne dass er die ganze Zeit an irgendwelche Gerüchte oder so denkt.
Ja, spätestens seit dem Milan-Gerücht in der Winterpause letztes Jahr hat er das, glaube ich, auch bewiesen. Also ich glaube, da stand ein Transfer gar nicht mehr so viel im Weg. Aber ja, wirkt für mich auch sehr gefestigt für sein Alter. Wie alt ist er jetzt? 20, 21?
Ja, so um den Dreh, glaube ich, ja.
Ja, also wirkt für das Alter auf jeden Fall sehr gefestigt, sehr ruhig. Ja, kann ich auch nur bestätigen, was du sagst. Lass uns noch kurz auf den Rest der Bundesliga gucken. War ja doch ein relativ, ja, kann man schon sagen, spätestens nach dem Bayern-Spiel torreicher Spieltag. Ja, der deutsche Meister Borussia Dortmund hat in der Schlussphase das Spiel nochmal hergegeben gegen Bremen. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber ich habe Schalke Einzelspiel geguckt, dann war Schalke zu Ende und habe dann zurückgeschaltet. Und kam direkt auf Dortmund-Bremen-Einzelspiel. Oder kann auch sein, dass es Konferenz war und die da hingeschaltet haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da ist gerade das 2-2 gefallen, glaube ich. Und dann war nur noch ein Angriff oder so, ne, von Bremen. Und der geht dann rein, ne? Und ich habe das Spiel halt gar nicht verfolgt. Denke mir so, Alter, haben die das jetzt echt noch hergegeben? So eine 2-0-Führung in, keine Ahnung, was waren das? 6 Minuten oder so am Ende?
6 Minuten.
Ja. Also, keine Ahnung, ein bisschen Schadenfreude ist ja schon bei mir, muss ich schon sagen.
Ja, also ich habe es ähnlich gesehen wie du. Also ich habe halt das Wolfsburg-Schalke-Spiel zu Ende geguckt, ganz normal als Einzelspiel. Hab dann nebenbei im Ticker gesehen, dass wer dann am 89. noch das 2-1 gemacht hat, dachte ich mir, ja, okay, machen sie noch den Ehrentreffer. Dann kurz vor Abpfiff hat wer da gerade das 2-2 gemacht, habe ich auch noch im Ticker dann gesehen. Und dann war Schalke vorbei, schalte ich rüber auf Konferenz und dann, was du gesagt hast, kam eben genau dieser Angriff und auf einmal steht es 3-2. Und ich muss erstmal gucken, was da jetzt passiert ist. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Aber dann war doch, was du gesagt hast, die Schadenfreude schon ziemlich groß. Aber letztendlich war es ja wohl auch verdient. Also Werder war wohl das gesamte Spiel über die bessere Mannschaft. So habe ich es auch in den Highlights gesehen,
Ja.
dass Dortmund auch abgesehen von den Toren wohl kaum was nach vorne gemacht hat. Und ja, Werder hat jetzt einen sehr guten Start hingelegt. Das ist für uns vielleicht nicht so geil, weil die eben, zumindest hätte ich es vor der Saison gesagt, dass sie auch eben mit um den Abstieg spielen werden, was auch immer noch sein kann, es sind 3 Spieltage rum. Aber das gibt natürlich ordentlich Euphorie. Ja, aber auf der anderen Seite Dortmund, es ist da nicht alles so rosarot, wie man es vielleicht nach den beiden ersten Spielen gedacht hat, weil klar, die haben 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt, aber so berauschend war das auch nicht. Gegen Freiburg haben sie auch ein bisschen Dusel gehabt und Leverkusen ist eben in dieser Anfangsphase der Saison noch nicht das Leverkusen, was man sich erwartet.
Ja, waren ja auch ein bisschen geschwächt, ne? Also Alea ist klar, ist immer noch draußen. Adeyemi war nicht dabei, Malen war nicht dabei. Also offensiv waren sie schon ein bisschen geschwächt, aber nichtsdestotrotz musste da natürlich gegen Bremen mehr reißen. Also ich habe da auch die Highlights gesehen, beziehungsweise ausführlichen Highlights. Das war schon keine gute Vorstellung. Also beiden Tore waren ja auch beide Distanzschüsse. Klar, die waren satt, ne? Da kann man auch nur Hut vorziehen, aber spielerisch war da nicht viel drin bei Dortmund und Bremen hätte auch definitiv früher ein oder zwei Tore machen können. Also am Ende kann man definitiv irgendwo argumentieren, dass das auch ein verdienter Sieg für Bremen ist, finde ich. Also im Normalfall geht das Spiel wahrscheinlich unentschieden aus, aber man kann durchaus Argumente finden, dass Bremen das Spiel verdient gewonnen hat.
Ich glaube, da sind auch sogar ganz viele BVB-Fans der Meinung, dass das Spiel verdient an Werder ging. Also dieser Verlauf ist natürlich richtig hart als Fan da. Wenn ich mir vorstelle, dass es irgendwie bei Schalke so wäre, boah, das ist schon, da brauchst du erstmal ein ta paar Tage, um das zu verarbeiten. Aber letztendlich, was, ich glaube auch Terzic hat das gesagt, dass das verdient oder dass die nicht gut ins Spiel gekommen sind oder generell nicht im Spiel waren. Und das spricht ja auch dafür, dass ja, wer da eben dieses Spiel dann nicht unverdient gewonnen hat. Aber wie gesagt, dieser Verlauf ist natürlich für Dortmund-Fans dann hart, aber für Werder-Fans oder generell für den ganzen gesamten Verein Werder Bremen dann natürlich, ja, gibt natürlich viel, viel Auftrieb, ne?
Ja, generell spannend, ne? Also wir haben jetzt 3 Spieltage rum und alle Vereine, wo man gesagt hat, die könnten, wenn, keine Ahnung, der Mond und die Sonne richtig stehen, die könnten den Bayern gefährlich werden. Dortmund, Leipzig, Leverkusen, alle enttäuscht, ne? Also Dortmund hat zwar 2 Spiele gewonnen aus den dreien, aber in allen jetzt nicht wirklich spielerisch überzeugt. Also auch gegen Leverkusen, kann das Spiel anders ausgehen, muss es eigentlich, finde ich. Ja, und Leverkusen und Leipzig auch absolut federn gelassen. Also Leverkusen ist ja klar, 0 Punkte nach 3 Spielen, 1-6 Tore, da ist komplett der Baum am Brennen. Und Leipzig auch nicht wirklich überzeugt, ne? Also die 2 Unentschieden, die kann man auch als schmeichelhaft betiteln irgendwo.
Ja, also ich glaube, wenn man sich die Leistung der Bayern nach den ersten 3 Spieltagen anguckt, ist das sowieso schon gegessen, dieses Thema.
Ja,
Also
das sowieso, das sowieso.
Bayern hat jetzt, glaube ich, den besten Start der Bundesliga-Historie hingelegt. 15:1 Tore nach 3 Spielen und ein Spiel haben sie dabei nur 2-0 gewonnen. Also das ist schon wirklich krank, was die da für einen Saisonstart hinlegen. Hast du das Spiel geguckt gegen Bochum?
Nee, ich habe bewusst darauf verzichtet. Mir war klar, dass das eine Schlachtung gibt und da hatte ich am Sonntag noch ein paar bessere Sachen zu tun.
Ja, ich hab zumindest die erste Halbzeit gesehen und also Bayern, das ist wirklich geiler Fußball, den die spielen. Genau das passiert, was man dann nach dem Lewandowski-Abgang gedacht hätte, dass sie eben diese Last von den Lewandowski-Toren auf mehrere Schultern verteilen und da ist, also da vorne so viel Wirbel mit Mané, Sané, Coman, Müller, dann haben sie noch Gnabry auf der Bank, Musiala ist gar nicht im Kader gewesen, weil er verletzt war, der aber auch die ersten 2 Spiele überragend war, also es ist wirklich so viel Qualität davon drin, das macht dann schon auch irgendwo Spaß, den zuzugucken. Und ich bin gespannt, wie das im Verlauf der Saison wird, ob die das so durchhalten können oder ob das wieder so ein typisches Bayern Anfang der Saison, wir wollen allen zeigen, wir sind hier sowieso, wir werden sowieso Meister und hast du nicht gesehen und deswegen. Aber ja, was du gesagt hast, die Konkurrenz, die schläft, beziehungsweise die ist nicht da mit Leipzig 2 Punkten. Leverkusen haben wieder 3-0 verloren gegen Hoffenheim, ne?
Ja, vor allem wurde da auch wieder ein Tor aberkannt, wo ich sagen muss, das hätte ich sogar gegeben. Ich gehe auf jeden Fall mit, dass die brutal drauf sind. Also die packen komplett den Bulldozer aus. Aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was so die Interpretation von den Ergebnissen angeht. Also Frankfurt ist für mich defensiv auch eine schwache Mannschaft aktuell. Das wird die noch Punkte kosten in der Saison auf jeden Fall. Wolfsburg war ja ein zähes Spiel, haben sie auch nur in Anführungszeichen 2-0 gewonnen. Und Bochum wird es auch extrem schwer haben. Also sieht aktuell auch gar nicht gut aus, was die da fabrizieren. Deswegen, in der Liga werden die keine Probleme haben, auf jeden Fall. Aber ich bin halt gespannt, wie das dann spätestens in der Champions League ausschaut, in den K.O.-Spielen, sofern sie doch weiterkommen, wie sie sich dann schlagen werden. Weil die sind brutal drauf, ja, aber warten wir noch mal ab. Also 3 Spieltage ist noch nicht ganz der Referenzwert.
Ja, klar. Also defensiv muss man dann gucken, wie es in der Champions League läuft. Aber da haben sie eben auch mit De Ligt jetzt echt einen starken Mann geholt. Der hat jetzt auch sein erstes Spiel gemacht am Wochenende, hat ein Tor noch gemacht. Wobei das, glaube ich, sogar aberkannt hätte werden müssen. Deswegen, ja, aber mal gucken, wie die defensiv dann sich zeigen werden. Haben ja im Supercup gegen Leipzig, haben sie, glaube ich, 2 oder 3 Tore kassiert. Ja, da muss man dann abwarten. Aber nach vorne ist es auf jeden Fall ganz schick, was die da bisher spielen.
Apropos schick,
Es war
lass
klar,
uns kurz zu
als ich es
Leverkusen
gesagt habe,
kommen.
war es klar, dass es kommt.
Lass uns kurz zu Leverkusen kommen. Ja, die Jungs haben wirklich einen ganz schlechten Saisonstart hingelegt. Jetzt noch 0-3 gegen Hoffenheim verloren, was sogar ein Tor höher noch hätte ausgehen können. Ich glaube, die hatten ein Tor aberkannt bekommen, wo ich gesagt hätte, boah, das kannst du eigentlich auf jeden Fall geben. War ein Tor von Robert Skow. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, selbst im Stadion wussten die nicht, warum das jetzt zurückgepfiffen wird.
Weswegen war das nochmal? Das war doch, weil irgendwie ein Freistoß in der Hälfte von
Genau.
Hoffenheim, kurz vorm 16er von Hoffenheim sogar, ne?
Genau, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, zwischen der Aktion, die zum Freischuss hätte führen sollen, und dem Tor lagen mindestens mal so 20, 25 Sekunden. Also das war eine ganz neue Spielsituation. Und du musst dir vorstellen, Hoffenheim hatte ja nur in Anführungszeichen 2-0 geführt, sprich das 3-0 wurde zurückgenommen. Und Leverkusen kriegt einen Freischuss aus sehr guter Position vom Hoffenheimer Tor. Und wenn Andrich den dann reinmacht, dann steht es auf einmal nur noch 2-1 für Hoffenheim, dann wird es nochmal schwer. Also ja, für mich fast schon eine skandalöse Entscheidung, weil wie gesagt, das Tor war super rausgespielt. Also naja, Videobeweis hat es schwierig aktuell, kann man nicht anders sagen. Also der Saisonstart lief auch für den Videobeweis ähnlich gut wie für Leverkusen, glaube ich.
Ja, wo wir gerade beim Thema Videobeweis sind, können wir vielleicht nochmal kurz über diese Abseits-Szene da gestern bei Köln sprechen. Hast du das gesehen?
Ja, lass deinen Frust, von der Seele.
Ja, also ich bin sogar der Meinung, dass du dieses Tor geben kannst. Nur einfach dieses mit zweierlei Maß entscheiden, das regt mich einfach so sehr auf, weil das ist quasi dieselbe Aktion. Oder wenn du dieses Tor gestern gibst, was aus meiner Sicht in Ordnung ist, dann darfst du das Tor von Salazar am ersten Spieltag gegen Köln nicht zurücknehmen. Und weil es ist genau dasselbe. Der steht nicht im direkten Sichtfeld des Keepers. Steht zwar im Abseits, aber nicht im direkten Sichtfeld. Und dann in solchen Aktionen, wo der Keeper sowieso nicht hinkommt oder den niemals halten wird, ist es aus meiner Sicht nicht richtig, das Tor zurückzunehmen. Deswegen bin ich der Meinung, dass das Tor gestern, dass es nicht zurückgenommen wurde, ist in Ordnung, aber dann darfst du dieses mit zweierlei Maß entscheiden, das ist einfach lächerlich.
Ja, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also das Ding ist ja immer, es gibt ja durchaus Situationen, wo man Spielraum hat, die auszulegen. Das ist bei Fouls so, das ist bei Handspielen manchmal so. Und das regt einen manchmal schon auf, ne? Aber bei so einer Sache wie diesen, ich glaube, passives Abseits nennt man es, ne? Also entweder wir hören mit dem Ansatz auf, weil ich finde passives Abseits auch schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Also weiß ich nicht, ich sehe da nicht so ganz die Absicht vom Spieler, da irgendwem die Sicht zu versperren oder so. Aber gut, wenn es die Regel gibt, dann ist es aber auch so, dass es ja da fast gar keinen Spielraum gibt, die anders auszulegen. Also klar, nur weil ein Spieler da im Abseits steht, aber wenn der irgendwo an der Eckfahne steht, dann behindert er natürlich nicht die Sicht, das ist klar. Aber ich finde, man kann doch ganz gut, also mit menschlichem Ermessen feststellen, ob der Spieler dem Torwart etwas Sicht wegnimmt oder nicht. So, und dann finde ich es schon krass, wie unterschiedlich das jetzt schon in den ersten 3 Spieltagen ausgelegt wurde. Obwohl, also, wie gesagt, da gucken ja mehr als 4 Augen sogar drauf von den Schiedsrichtern. Deswegen fehlen mir da auch ein bisschen die Worte, wie es da zu diesen differenzierten Auslegungen kommt. Weil für mich ist das eine der wenigen Regeln, die du im Fußball relativ klar beantworten kannst.
Ja, also du kannst ja sagen, steht da, wenn du diese Regel hast, was du sagst, dann siehst du ja, steht da im direkten Sichtfeld des Keepers oder nicht. Und das war jetzt gestern nicht wirklich der Fall, das war mit Yoshida nicht der Fall. Und dann ist diese Regelauslegung, also ich finde die Regel prinzipiell okay, wie du sagst, da gibt es keinen Spielraum eigentlich. Und so viel Spielraum, wie da jetzt in den ersten drei Spieltagen ausgemacht wurde, ist eigentlich gar nicht möglich. Und auch gestern, ich weiß nicht, hast du das Spiel live gesehen?
Ja, habe ich.
Wie lange die auch gebraucht haben, bis sie den Schiri mal rausgeschickt haben. Die haben 3 Minuten, haben sich erstmal den Videoschiedsrichter angeguckt, diese Bilder, um dem dann rauszuschicken. Also ja, was machen die dann die 3 Minuten da?
Man, generell Kommunikation ist so ein Thema, das ist mir ja auch aufgefallen, als wir, als ich gegen Köln im Stadion war, da war das auch schon eine Katastrophe. Also ich habe auch, mir fehlt mittlerweile einfach das Verständnis, dass der Status quo immer noch der Status quo von 5 Jahren ist. Weißt du, damals hat man noch gesagt, okay, vielleicht brauchen die noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber mittlerweile ist es einfach so, Mann, das muss einfach schneller gehen. Das kann halt einfach nicht sein, dass du immer noch vom Prinzip her, also vom Prinzip her ist es ja immer noch fast 1:1 der gleiche Ansatz wie vor 5 Jahren. Ich glaube, zwischenzeitlich hat man einfach mal eingeführt, dass auf dem Bildschirm zumindest mal angezeigt wird, was gerade genau überprüft wird. Aber auch das war gegen Köln erst da, als die Entscheidung dann auch gefallen ist. Also da muss es irgendwelche Reformen geben, weil, weiß ich nicht, langfristig frustriert das die Fans, auch die Vereine und die Spieler, glaube ich, so krass. Und ich glaube, die Schiedsrichter selbst frustriert das auch. Die können ja auch nicht zufrieden sein, so wie es aktuell ist. Deswegen, ich bin ehrlich, mir fehlt ein bisschen der Einblick aus den anderen Ligen. Dafür verfolge ich zu wenig den Fußball im Ausland, um zu sehen, ob da die exakt gleichen Probleme herrschen. Weil ich folge hier und da dem einen oder anderen Fußballfan, der auch aus Spanien ist, einfach wegen Valencia. Da ist das Thema nicht so krass präsent, zumindest mal, wie ich es auf Twitter habe jetzt, wie in Deutschland. So, ohne dass ich jetzt wirklich hundertprozentig sagen kann, okay, da gibt es 1:1 die gleichen Probleme oder eben nicht.
Also in England ist auch ein ganz großes Problem. Ich finde sogar teilweise fast noch mehr als in Deutschland. Also wenn ich zurückdenke an letzte Woche, wo Chelsea gegen Tottenham gespielt hat und wo beide Tore von Tottenham eigentlich nicht hätten zählen dürfen. Da war übrigens auch Thema passives Abseits beim ersten Tor von Tottenham und dann Foul beim Ausgleichstreffer in der 90. von Tottenham. Und da hatte man das Gefühl, das wurde gar nicht mehr überprüft. Also da ist irgendwie nur, also ich weiß gar nicht, inwiefern die da eingreifen und wann die nicht eingreifen. Also da ist es da fast noch schlimmer. Da wirst du noch weniger ins Boot geholt aus meiner Sicht. Aber was du sagst, also ich bin für 2 Regelveränderungen eigentlich. Also zum einen, dass du als Fan im Stadion vielleicht sogar die Bilder bekommst, damit du weißt, worum es geht. Weil was du sagst, so in Köln, du wusstest nicht, worum es geht. Ihr hattet, glaube ich, noch die Hoffnung, dass es um Elfer ging, ne?
Ja.
Ja, und dann zeigt auch die Bilder. Nimm die DFL sagt immer, die Fans sind das Wichtigste und was weiß ich. Dann nimm noch die Fans mit ins Boot, damit die auch wissen, worum es geht. Und dann können sie vielleicht auch während des Spiels die Entscheidung irgendwo nachvollziehen oder eben nicht. Und aber dann bist du da 90 Minuten, bist dann zu Hause und denkst dann, was ist denn hier passiert? Auch mit der Entscheidung von dem Handelfmeter letzte Woche gegen Gladbach hätte ich auch gern gewusst im Stadion, worum es geht. Du siehst ja auch nach dem Spiel, siehst ja die Tore immer auf dem Würfel. So, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Und die zweite finde ich, dass wie im Football ist es, glaube ich, dass du pro Team irgendwie 2 Eingriffsmöglichkeiten hast im Spiel und du dann selber entscheiden kannst, wann du eingreifen willst und das nicht irgendwie immer von den Schiedsrichtern ist, weil ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Köln hätte maximal bei einer Situation am ersten Spiel eingegriffen. Baumgart hat das auch gesagt, so bei dem Tor, dass das fällt auch so, unabhängig davon, ob der im Abseits steht oder nicht, und auch die rote Karte, die hätte niemals da eingegriffen und gesagt, es ist eine rote Karte.
Ja, Das sind durchaus Regeln, mit denen ich leben kann, wobei ich bei den Challenges sagen muss, ich finde das schon vernünftig, dass du jedes Tor an sich überprüfst, aber ich würde es mehr im Hintergrund laufen lassen, weißt du, und auch bei manchen Sachen, weißt du, ich glaube, bei Abseits ist halt so eine Sache, da kannst du nicht drüber diskutieren, jetzt passives Abseits mal, ne, außer ich meine klassisches Abseits, aber dass einfach der Spielraum ein bisschen kleiner gemacht wird, ja. Also solche Sachen wie bei Leverkusen gegen Hoffenheim, das kann nicht sein, dass du ein Tor, was eine halbe bis fast schon eine Minute nach der Aktion fällt, wo eine komplett neue Spielsituation ist, dass du das deswegen zurückpfeifst, das kann einfach nicht sein. Und da muss der Spielraum einfach ein bisschen kleiner werden, weil mittlerweile, und ich glaube, die Schiedsrichter auf dem Feld sehen das ähnlich, mittlerweile ist es einfach so, dass in Köln das Spiel in den entscheidenden Momenten eben, wie den Toren, die eben das Spiel am Ende entscheiden, mehr gelenkt wird als auf dem Platz. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, mit der keiner zufrieden sein kann. Und ich kenne das ja aus dem Kampfsport, da gibt es ja auch so eine Art Videobeweis, will da jetzt auch nicht so krass drauf eingehen, aber da ist es eben so, keine Ahnung, wenn zum Beispiel aus Versehen jemanden ins Auge gestochen wird, das passiert durchaus mal beim Kampfsport, wenn die Hand ein bisschen offen gelassen wird beim Schlag, dann wird die Szene auch immer wieder gespielt oben, sodass der Schiri auch ja, gegebenenfalls entscheiden kann, okay, war das jetzt auch vielleicht bewusst, was eher selten vorkommt, aber dass er einen Strafpunkt geben kann. Und die Zuschauer sehen die Szene genauso wie der Schiedsrichter auch im Kampf. So, und klar, es hören auch die Reaktionen. Ich glaube auch definitiv, dass es Szenen geben könnte, wo dann das Stadion noch emotionalisierter und noch aufgeheizter ist. Aber Mann, das ist halt Fußball. Also, das Stadion ist sowieso aufgeheizt in der Regel. Deswegen sehe ich da auch nicht so, weiß ich nicht, die Scheu, da auch mal was zu verändern, weißt du. Gibt ja auch noch einen Vorschlag. Du hast NFL ja als Beispiel gebracht mit den Challenges. Da gibt es ja auch die Form, dass der Schiedsrichter kurz und knackig in zwei Sätzen oder so erklärt, was gerade vorgefallen ist. Die sind da sehr souverän, muss ich sagen. Also ich verfolge NFL jetzt nicht ganz krass, aber so Super Bowl und ein paar Entscheidungsspiele in den Playoffs kriege ich schon mit. Die wirken da extrem souverän. Da ist aber natürlich auch eine andere Kultur, ne? Da herrscht definitiv mehr Respekt vor den Referees. Da weiß ich nicht ganz, ob man das so umsetzen könnte. Aber ich will es einfach mal als Test sehen, weißt du? Ich würde gerne einfach mal solche Sachen testweise sehen, ob die dem Fußball weiterhelfen könnten. Also in den Niederlanden gibt es ja so zwei, drei Sachen, die, glaube ich, diese Saison in der, ich meine, zweiten Liga probiert werden. Weiß jetzt nicht mehr, welche Sachen genau, aber weißt du, ich würde gerne einfach mal so probeweise Testphasen sehen, wo das einfach mal ausprobiert wird. So, danach kann man gucken, führt man das weiter, schafft man das wieder ab, aber es muss halt ein bisschen Veränderung her. So, und die kriegst du halt auch einfach nicht durch Stillstand. Deswegen hoffe ich, dass da, ich weiß gar nicht, wer so dafür zuständig wäre, ob der DFB oder beziehungsweise die DFL das alleine durchziehen könnte, aber ja. Irgendwas muss zugunsten des Fußballs, zugunsten der Fans und zugunsten der Schiedsrichter auch passieren. So, das war mein Plädoyer.
Ja, also diese eine Vorstellung, die du gerade genannt hast, der wäre mir auch gerade noch im Kopf gekommen, den hätte ich auch noch genannt. Also, dass die Schiris eben über die Stadionmikrofone oder sonst irgendwie was kurz und knackig erklären, irgendwie hier, ich gebe einen Elfmeter, weil ihr habt es oben gesehen, der Spieler streckt seinen Arm raus und es ist ein Handelfmeter. Also jetzt beispielsweise letzte Woche mit Gladbach. So, und ich glaube, das wurde sogar von Aytekin oder so mal vorgeschlagen. Und ich finde, das ist auch gut, weil dann hast du auch irgendwo diese Connection, sag ich mal, zum Schiri, weil der Schiri ist einfach immer nur auf dem Platz und du hörst den ja nie. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie der so vielleicht auch mit den Spielern umgeht, wie der seine Entscheidung fällt, was in ihm vorgeht. Und wenn er dann seine Entscheidung kommuniziert und die Fans auch damit ins Boot holt und nicht irgendwie vielleicht einmal im Quartal nach dem Spiel dann ein Interview gibt und sagt, ja, so habe ich das gemacht für eine halbe Minute, dann ist es einfach auch viel, ja, authentischer auch für die Fans und für den gesamten Fußball, finde ich, weißt du?
Ja, wie ich gerade schon sagte, ich bin einfach so krass offen für Veränderungen aktuell in dem Bereich, dass ich alles akzeptiere, was irgendwie mal ausprobiert wird. Weil, wie gesagt, Stillstand hilft dir jetzt nicht weiter. Da ich die Folge heute Abend, wir nehmen am Montag, Mittag gerade auf, schneiden werde, und heute Abend das englische Topspiel United gegen Liverpool ist, und die Folge ja definitiv nach dem Spiel rauskommen wird, können wir uns mal ganz kurz mit ein paar Tipps, wie soll man sagen, mit Ruhm bekleckern, beziehungsweise für Kritik sorgen, was für Vögel wir sind. Was sind so deine Gedanken zum Spiel? Du drückst ja auch einer Mannschaft hier mehr oder weniger als Sympathisant die Daumen.
Ja, also erstmal kann man sagen, dass beide nicht den Start hingelegt haben, den sie sich erhofft haben. Also Man United hat ja eine ganz gute Vorbereitung gespielt und dann aber eben gegen Brighton und gegen Brentford ja gut einstecken müssen, sind letzter in der Premier League mit, ich glaube, 0 zu, nee, 1 zu 6 Toren oder so. Und Liverpool hat auch nur 2 Punkte geholt aus den ersten beiden Spielen. Gegen Fulham und wer war denn der andere Gegner noch gleich? Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf.
Brighton? Nee. Ich weiß es jetzt
Ja,
nicht mehr auch.
kann sogar hinkommen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird das ganz interessant, ganz interessante Partie, weil für beide jetzt so auf dem Spiel steht, ja, wir wollen jetzt in die Saison reinkommen. Für Menu glaube ich fast noch mehr, weil die ja wirklich so schlecht reingestartet sind. Die spielen, glaube ich, auch in Manchester, soweit ich weiß.
Korrekt.
Genau, also es wird interessant. Ich bin mal auch gespannt, wie Man United das Ganze angehen wird. Liverpool wird das Spiel machen wollen, da gehe ich von aus. Und die werden auch aus meiner Sicht das Spiel für sich entscheiden. Und dann, boah, dann brennt in Manchester schon echt der Baum, ne? Die haben es natürlich mit Casemiro, mit der Verpflichtung, wieder so eine kleine Euphorie, weil ich glaube, der wird dem Spiel von Manchester schon sehr, sehr gut tun. Einfach aufgrund der Erfahrung und der Abgeklärtheit, die der hat. Wobei es aber auch fraglich ist, ob man für einen 30-Jährigen 60 bzw. mit Boni 70 Millionen ausgeben sollte in einer Mannschaft mit Erik ten Hag, der ja eigentlich dafür steht, junge Spieler auch entwickeln zu können, ne?
Ja, ich hatte jetzt noch erwartet, dass du noch auf ein genaues Ergebnis kommst.
Ich tippe
Aber
3-0 für Liverpool.
okay. Also pass auf, ich fange mal so an. Erstmal glaube ich, dass mit Casemiro und Fabinho ist ja nicht verletzt oder so, ne? Ich verfolge jetzt englischen Fußball nicht so krass, aber sind beide fit, ne?
Ja, aber Casemiro wird nicht spielen.
Okay.
Der ist noch nicht, der hat heute seinen Abschied irgendwie bei Real da gerade.
Okay, sonst hätte ich gesagt, Casemiro und Fabinho sind die beiden besten Sechser der Welt, die aufeinandertreffen, um mal einen kleinen Hot-Take rauszuhauen, aber gut.
Boah, weiß ich nicht.
Doch, für mich schon, also so klassisch, wenn du wirklich nach klassischen Sechsern gehst, also wirklich oldschool, dann sind die schon extrem weit vorne für mich. Also, boah. Ist ja auch egal, es soll nicht um die Sechser gehen. Ich tue mich extrem schwer, einfach wie gesagt, ich verfolge englischen Fußball nicht ganz doll. Ich verfolge eigentlich nur die ganz krassen Topspiele, von denen es ja auch zugegebenermaßen alle 2 Wochen oder fast schon jede Woche eins gibt. Aber Liverpool traue ich auch mehr zu. Also United gegen Liverpool ist ja auch, wissen ja viele nicht. Also United gegen City ist natürlich Manchester Derby, klar. Aber ich glaube, für viele ist United gegen Liverpool das Derby in England fast schon. Also das ist schon eine krasse Rivalität. Und ich glaube, im Old Trafford kann das eine Eigendynamik nehmen. Und ich muss sagen, ich halte ein bisschen zu United. Hat für mich einfach ein krasses Prestige der Club so, keine Ahnung. Einfach mit Wayne Rooney und so die ganze Zeit früher, die habe ich extrem gefeiert. Ist für mich so der prestigeträchtigste Club in England, aber Liverpool kann ich auch verstehen. Und long story short, ich sage, United gewinnt 2 zu 1.
Boah,
Ist, glaube ich, ein krasser Hot Take, ehrlich
das ist
gesagt.
schon ein Hot Take, ja. Ich glaube, dass Manu sehr, sehr zurückhaltend spielen wird, tatsächlich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich bin auch ehrlich gesagt überhaupt nicht im Bilde, wie Ten Hag bisher es schafft oder eben nicht schafft, Cristiano zu integrieren. Die kassieren ja einfach extrem viele Tore und schießen einfach selber keine, ne? Also wie gesagt, habe die Spiele jetzt nicht in voller Länge geguckt, aber ja, allein die Ergebnisse sind ja erschreckend.
Ja, also ich bin auch gespannt. Wie gesagt, steht für beide sehr viel auf dem Spiel, jetzt langsam in die Saison zu kommen. Liverpool war natürlich letzte Woche ein wenig unglücklich mit der roten Karte von Darwin Núñez, die auch absolut verdient war. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Einmal Zidane Kopfstoß 2.0. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie Liverpool spielen wird dann heute. Ich schätze mal, Firmino wird auf jeden Fall auflaufen. Die haben ja immer noch einen unfassbaren starken Kader, auch wenn Mané jetzt natürlich gegangen ist jetzt, aber Luis Diaz, Firmino und Salah vorne ist schon eine Ansage immer noch.
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, freue mich aufs Spiel. Hab gerade nebenbei mit Flo auch festgelegt, dass wir das zusammen gucken. Deswegen freue ich mich dann schon mal auf heute Abend. Dann kann ich das entspannt danach schneiden, kann morgen zum Glück ein bisschen länger schlafen als heute. Lass uns ganz kurz, wir sind schon echt lang dran, aber wir haben einen Punkt, hast du mich gerade noch gebracht. Die rote Karte von Núñez. Was sagen wir zur roten Karte vom HSV, von Opoku?
Ja, ich bin ja erstmal, ich mag Opoku ja ganz gern. Der war ja letzte Saison an Osnabrück ausgeliehen und hatte auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Nur, dass du da sich in so einer Situation, wo du 2-0 hinten liegst und der Gegner vor 5 Minuten platzerweise selber bekommen hat und du dann wieder ins Spiel kommen kannst, darfst du dich nicht zu so einer Aktion hinreißen lassen. Also, ich wäre auch echt genervt gewesen, nachdem der Holland da mir quasi die Hose ausgezogen hätte. Aber du darfst dich nicht dazu hinreißen lassen, den da so umzutreten. Und ich weiß nicht, ob schon raus, wie viele Spiele Sperre da bekommen. Das werden bestimmt so 3, 4 Spiele werden. Und da
Ja.
hast du einfach deinem Verein überhaupt nichts Gutes beigetan. Und ja, dadurch haben sie auch ein bisschen dann das Spiel wieder außer Hand gegeben und dadurch wurde es halt einfach wieder eine Niederlage für den HSV, der jetzt auch schon die zweite Niederlage in dieser Saison kassiert hat.
Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich muss zugeben, ich habe auch meine Phasen gehabt, wo ich noch ein bisschen jünger war, wo ich selber noch gezockt habe. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Also so wirklich zutreten, ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Aber wenn dich jemand da so abfuckt und ich weiß nicht, wer war es, Holland, glaube ich, war das, der ihm da so an der Hose, also das hätte mich auch extra, also ich hätte auch definitiv, mir wären die Nerven durchgebrannt, ob ich dann gekickt hätte, weiß ich nicht. Aber mein erster Effekt war, es darf ihm nicht passieren, aber so ein klein wenig verständnismäßig, dem brennen die Sicherungen durch, hatte ich schon. Aber je länger ich drüber nachdenke, denke ich auch, ey, das ist ein Profifußballer, der hat auch jetzt nicht sein erstes Spiel im Profibereich gemacht. Darf ihm halt einfach nicht passieren. So, da musst du auch mit, wie alt ist so Poku, der ist ja noch ein bisschen jung, ne?
Der ist kein Ass mehr, der ist 23, ne?
Ah, okay. Ja, auch in dem jungen Alter darf dir das halt im Profibereich nicht passieren. So, da darf Erfahrung auch keine Ausrede sein. Aber ja. Also, eine lustige Szene war es auf jeden Fall. Die von Königsdörfer, die war dann ein bisschen überzogen, die rote im Vergleich. Also, die fand ich, muss man nicht geben. Wie von, ich glaube, zweiter Spieltag, ich glaube, es war Leipzig gegen Köln müsste ja gewesen sein, ja klar. Gegen wen auch sonst.
Köln zieht sich auch so ein bisschen die Saison durch, ne?
Ja, also bislang, also man muss fairerweise sagen, ich glaube, Köln und Schalke sind schon weit vorne, was Benachteiligung durch den Videobeweis angeht, wenn man die ganzen 5 Jahre jetzt mal Revue passieren lässt. Also da sind schon viele Situationen bei gewesen, an die ich mich erinnern kann. Aber jetzt reicht's auch mal langsam, ne? Also die ersten 3 Spieltage in jedem Spiel eigentlich eine 50, also nicht mal 50-50 manchmal, aber halt so
Strittige.
Entscheidungen, wo man sagt, genau, strittige Entscheidungen, die einfach zugunsten von Köln gefallen sind. Was bis zu einem gewissen Grad ja auch manchmal okay ist, ne? 50-50 gibt es, aber auch halt Szenen wie eben, wir haben es angesprochen, passives Abseits, wo dann mit zweierlei Maß gemessen wird, was halt dann auch nicht sein kann. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das jetzt noch viel länger zieht, aber naja, mal gucken. Hast du noch irgendwelche finalen Gedanken, Benno? Wir haben jetzt knapp eine Stunde Aufnahmezeit.
Nö. Ich wünsche dir, ich hoffe, du bekommst Karten für Samstag. Aber ich glaube, es wird ein geiles
Ja,
Spiel
ich bin da
Samstag.
mal zuversichtlich.
Ja. Also ich bin
Wollen wir kurz
tatsächlich nicht
tippen?
da. Was denn?
Wollen wir kurz tippen?
Oh, ich gebe keinen Tipp ab. Ich gebe keinen Tipp ab.
Mann, so ein Schisser, ey.
Ich hoffe auf mindestens einen Punkt.
Ja gut, hoffen tue ich auch viel. Aber ich sag, Schalke wird zu Hause den ersten Sieg einfahren und gewinnt 2-1.
Ja, ich bin nächstes Wochenende in Hamburg. Das Wochenende mit meinem
Oh,
Vater und
geil.
wir gucken uns da. Ich bin da auch am Millerntor im Stadion. St. Pauli gegen Paderborn, das ist ein ganz geiles Spiel eigentlich.
Ja, da kann man sich darauf freuen. Also Paderborn bist ja auch durchaus entertaining in
Ja,
die Saison gestartet. Also
kann ich mir Piringer mal angucken, ein bisschen, wie der sich da macht.
Benno macht den Scout. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Richtig.
Gut. Benno, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
Ich wünsche dir einen entspannten Tag. Vielleicht gucken wir heute Abend zusammen Liverpool. Mal gucken.
Ja, es sieht aktuell so aus, als würde ich mit Flo zusammen in Düsseldorf irgendwo gucken. Das hat
Ach,
er
in
gefragt.
Düsseldorf. Ich dachte im
Aber
Discord. Ach so.
ja, ich hatte auch erst Discord vorgeschlagen, aber er hat dann ja, den Gegenvorschlag gebracht. Nichtsdestotrotz werden wir bestimmt über das Spiel heute reden. Und ja, morgen können wir dann auf Twitter anhören, wie blöd wir uns geschlagen haben. Aber na gut. Wie gesagt, danke für die spontane Zeit und wir hören uns dann nächste Woche, beziehungsweise wir nicht, sondern ihr werdet dann aller Voraussicht nach, sofern sich das spontan nicht ändern sollte, Flo und Luke mal wieder hören. Die Kombi gab es ja doch etwas länger nicht und Benno und ich können dann auch mal eine Pause einlegen. Ne, Benno?
Korrekt.
Damit, ciao, ciao.
Ciao.